Das ist echt herausfordernd. In einer Zeit, wo du vielleicht sogar ganz alleine oder in einer Kleinstgruppe vor dem Monitor sitzt, über Einheit zu sprechen und sich eine Predigt über Einheit anzuhören. In einer Zeit, wo viele Dinge nur noch in Schwarz-Weiß gedacht werden. In einer Zeit, wo Völker, wo wir immer dachten, die sind doch einigermaßen stabil, wo deren Einheit ganz schön in Frage gestellt ist. In einer Zeit, wo auch in unserem Land wir über Corona-Maßnahmen unterschiedliche Meinungen haben und uns ganz schön auseinanderdividieren. Ist da Einheit überhaupt noch denkbar? Ist Einheit überhaupt erstrebenswert? Ist ja eine berechtigte Frage. Und vor allen Dingen, was ist mit Einheit gemeint? Manche haben Angst davor und sagen, es ist so ein Stück weit Gleichschaltung. Warum soll ich das irgendwo anstreben? Und warum steht der Begriff Einheit bei uns in der Gemeindevision? Das sind eine Menge Fragen und ich hoffe, dass es am Schluss der Predigt ein paar weniger sind. Letztes Jahr im September bin ich mit meinen Geschwistern, ich habe drei Geschwister, unterwegs gewesen und den Ehegarten soweit vorhanden. Es war eine Zeit, die wir uns gegenseitig geschenkt hatten. Eine geschenkte Zeit, zu Geburtstagen sind wir dazu übergegangen. Und wir haben eine Mittelrheintour gemacht. Wunderbare Bedingungen. Sonnenschein, prächtige Atmosphäre. Es hat alles gut geklappt. Und wir haben gemerkt, wie stark das macht, wenn man Einheit auf diese Art und Weise erlebt. Es hat ganz viel Freude ausgelöst. Es hat ganz viel Unternehmungsgeist freigesetzt. Wir haben diese Zeit genossen. Und wir haben gesagt, wie schön ist es, Einheit innerhalb der Familie zu erleben, so eingebunden zu sein in einen solchen Kreis. Ich habe es genannt, Einheit unter Sonnenscheinbedingungen. Einheit baut auf. Einheit setzt einfach auch Unternehmungsgeist frei. Einheit macht stark. Einheit zeigt uns, wo wir hingehören. In der Zeit zwischen Weihnachten und im Januar werden viele Tierfilme gezeigt und ich gucke sowas ganz gerne. Und ein Film hat mich begeistert, es ging um Moschusochsen in der Arktis und diese Herde wurde von Wölfen angegriffen. Und die Wölfe haben eigentlich keine Chance bei diesen Ochsen, die sind ganz schön wehrhaft, es sei denn, sie separieren ein Tier, möglichst ein schwaches, und fallen dann darüber her. Das Ganze geschah und dieses Tier wäre verloren gewesen, wenn nicht etwas passierte, was mich begeistert hat. Die Herde kam zurück und ging zum Angriff über und die Wölfe mussten fliehen. Und ein anderes Mal stellte sich die Herde in einem Kreis, nahm die Schwachen in die Mitte und es war eine Verteidigungsbastion, wo auch kein Wolf mehr eine Chance hatte. Einheit bei Gefahr und bei Bedrohung von außen. An dieser Stelle macht Einheit deutlich, dass sie den Einzelnen einbindet, dass sie ihn schützt, dass die Schwachen wirklich von den Starken verteidigt werden. Und ich hoffe, dass durch diese zwei Beispiele, wie Einheit gelebt wird, deutlich wird, was Einheit für Vorteile hat. Und es wird auch dabei schon deutlich, Einheit und Gemeinschaft sind ganz eng miteinander verwoben, gehören ganz eng zusammen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, Einheit ist umkämpft. Einheit war von Anfang an Gottes Plan. Und wenn wir in die Bibel schauen, in Genesis, dann stellen wir fest, wie gerade am Anfang paradiesische Zustände waren. Wie Gott mit den Menschen im Garten, in diesem Park, der wahrscheinlich jede Bundesgartenschau weit in den Schatten gestellt hat, spazieren ging. Wie da Beziehung da war, zueinander. Wie ein Austausch stattfand, der wirklich freundschaftlich war und ganz tiefgängig, eben paradiesische Zustände. Und auch ich glaube, dass das erste Ehepaar, Adam und Eva, dass sie ihre Ehe genossen haben, dass es eine richtig gute Zeit war. Und ich komme an dieser Stelle immer wieder auch selbst ins Schwärmen, denn eine Ehe, die gut läuft, ist wirklich fantastisch. Und es gab eine Einheit zwischen Mensch und Schöpfung. Da gab es keinen Bruch, es war einfach Harmonie da und ein gegenseitiges Miteinander. Gelebte Einheit ist eine Quelle der Kraft eine Quelle der Inspiration und eine Quelle der Freude. Das Zweite ist allerdings, dass Uneinigkeit auch von Anfang an auf dem Plan stand. Es war nämlich der Plan des Gegners. Und spätestens mit dem Sündenfall wurde deutlich, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott gestört war. Dass da ein Bruch da war, der nicht mehr zu kitten war. Und das machte sich bemerkbar auf alle anderen Ebenen. Die Beziehung des Ehepaars zueinander wurde gestört. Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Fantastisch. Schuldzuweisung von Anfang an. Und an dieser Stelle wird deutlich, eine Ehe, die zerstritten ist, kann auch einen Vorgeschmack von Hölle vermitteln. Und diese Familie, die entstand, diese kleine Anfangsfamilie, Kain und Abel, wurde ziemlich am Anfang zerrissen, indem Kain den Abel umbrachte. Die Beziehung zur Schöpfung war gestört. Dornen und Disteln wuchsen auf den Äckern statt das, was vorher im Paradies war. Wir haben das immer wieder erlebt, wenn wir in Zeltlagern unterwegs waren. Zeltlager, die wirklich klasse waren und wo wir Einheit gemeinsam gelebt haben mit vielen Leuten. Aber es gab immer Angriffe, Angriff auf die Einheit dieses Lagers. Meistens auf der Leitungsebene oder auf der Ebene der Mitarbeiter oder auch durch äußere Bedingungen, durch Unwetter und andere Sachen. Oder in dem Beitrag von Jule Kretz haben wir eben gehört, wie Einheit gefährdet ist, wie man auf einmal in einem Zickenkrieg drin ist und dann gucken muss, wie man wieder rauskommt. Auf welchem Weg versucht es Satan, Einheit zu zerstören? Sein Plan ist es, Fallen zu stellen. Paulus schreibt das so schön in seinem zweiten Brief an die Korinther und bringt es dort auf den Punkt in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen, schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Zerstörte Einheit kostet unendlich viel Kraft und kann eine ganze Existenz zerstören. Zerstörte Einheit ist wirklich schmerzhaft und wir leiden daran. Und vielleicht sitzt du heute vor dem Monitor, bist tief gefrustet und weißt nur zu gut, du bist mit dir selbst nicht im Reinen, innerlich zerrissen, nicht mit dir versöhnt. Oder du weißt genau, in deiner Partnerschaft kracht es im Moment ganz heftig. Das, was so gut angefangen hat, steht im Moment zur Disposition. Eure Einheit hat ganz schöne Risse bekommen oder ist schon zerbrochen. Oder du spürst, dass es in deiner Familie alles andere als rund läuft. Jeder hat seinen eigenen Kopf. Jeder setzt seine eigenen Interessen durch. Und es zeigt sich, dass jeder gegen jeden ist. Auf deiner Arbeitsstelle gibt es mehr Rivalität als Partnerschaft. Und es frustriert dich. Und an die Gemeinde hast du vielleicht auch keine großen Erwartungen mehr, weil du den Eindruck hast, dass die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit viel zu groß ist. Manche resignieren an dieser Stelle und sagen, es hat ja doch alles keinen Wert. Ich ging in den letzten Tagen öfters am Wehr des Aubachs vorbei, unten beim Steinchen. Und bei Hochwasser treiben dort immer Baumstämme rum. Und diese Baumstämme sind ständig in diesem Kehrwasser dran. Immer und immer wieder der gleiche Zyklus. Und manche waren schon ganz rund geschliffen, da wo sie ständig an diese Mauer dran kamen. Und so empfinden manche, dass es wirklich, dass man nicht aus dieser Falle mehr herauskommt. Es gibt eine andere Gruppe, die kämpft. Sie wollen die zerstörte Einheit wiederherstellen. Vielleicht gehörst du dazu. Hast ja schon oft gute Vorsätze vorgenommen. Aber du hast doch immer wieder erlebt, dass es dich zerrissen hat. Und in dir ist eine Erkenntnis so nach und nach gewachsen. Der Gegner ist nicht nur außerhalb von dir, sondern der Gegner sitzt auch in dir drin. An dieser Stelle ein bitteres Gratuliere. Nicht unbedingt zu deiner Situation, aber zu dieser Erkenntnis. Aber wie geht es weiter? Muss ich mich, musst du dich damit abfinden? Es ist offensichtlich, dass wir uns nicht alleine in diesem Kampf befinden. Dass sich auch andere in diesem wirklich heftigen Kampf befinden. Und ich habe einen Brief ausgegraben. Einen Brief aus den Zeiten, wo man noch Briefe schrieb mit Tinte und Papier. Ein Brief, in dem ein Mann sich gegenüber seinen Freunden öffnet und Einblick gibt in seine inneren Kämpfe. Ich lese ein paar Sätze daraus vor. Da schreibt dieser Mann: Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Ich denke, der eine oder andere kommt dieser Brief bekannt vor. Er hat ihn vielleicht schon mal in den Händen gehabt. Er ist schon fast 2000 Jahre alt und wurde von Paulus geschrieben. Dieser Brief ging nach Rom an seine Freunde dort. Wenn Paulus von dem Gesetz des Bösen schreibt, was er in sich entdeckt, ist das nicht ein bisschen übertrieben oder ein bisschen zu hart formuliert? Gibt es Möglichkeiten, das Gesetz des Bösen in mir zu erkennen? Wenn du Auto fährst, es drängelt einer hinter dir ganz heftig. Was passiert dann in dir? Wenn dein Arbeitskollege auf einmal mit dem Auto vorfährt, was du dir eigentlich schon immer gewünscht hättest. Wenn da Filme laufen, die so eine Faszination auf dich ausüben, aber hinterher so einen faden Beigeschmack wirklich hinterlassen, wenn du dich darauf eingelassen hast. Wenn du spürst, wie andere mehr eingeladen werden, mehr im Mittelpunkt stehen, einfach wichtiger sind in den Augen der anderen. Was passiert in dir? Ich merke, dass ich dann mit diesen Dingen zu kämpfen habe, dass ich diesem Gesetz immer wieder auch ausgeliefert bin. Aber bin ich ihm hilflos ausgeliefert? Gibt es eine Alternative zu diesem Gesetz des Bösen? Gibt es die Chance, davon frei zu werden? Wie und durch wen werde ich frei? Mir ist deutlich geworden, wenn der Gegner in mir sitzt, wenn ich mit diesem Gegner in mir auch zu kämpfen habe, dann brauche ich auch den Helfer in mir. Dann muss in mir etwas sich verändern. Dieser Brief, den Paulus an die Römer schreibt, geht zum Glück weiter. Diese Frage, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit, wird beantwortet. Im nächsten Vers, und da steht doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Die Hilfe, beziehungsweise der Helfer, hat einen Namen, Jesus. Der Helfer hat einen Namen, Jesus. Als Jesus anfängt, in der Öffentlichkeit zu wirken, gibt er gleich am Anfang eine erstaunliche Botschaft weiter. Eine Art Regierungserklärung. Er liest sie sogar vor. Sie war 600 Jahre alt zu dieser Zeit und stand in Jesaja. Im Lukas-Evangelium wird uns davon berichtet. Lukas 4, Vers 18 wird beschrieben, was Jesus vorgelesen hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden, und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Das ist die etwas andere Regierungserklärung. Ich finde es ganz stark und da steckt so viel Hoffnung drin. Zerstörung der Einheit fängt im innersten Kreis an. Das Gleiche gilt auch für die Wiederherstellung. Die Befähigung zur Einheit kann auch nur im innersten Kreis wieder anfangen. Das Erste, was zerstört war, war die Gemeinschaft mit Gott. Und das Erste, was wiederhergestellt werden muss, ist diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist diese Botschaft. Und das Schöne ist, dass durch Jesus diese Nähe wiederhergestellt wurde. Aufgrund dieses Textes, was hier, des Verses, den ich gelesen habe, kann ich wirklich feststellen, Jesus hilft mir zu sehen, mich mit seinen Augen zu sehen, die Umstände mit seinen Augen zu sehen, die Hoffnung wieder zu sehen, die ich verloren habe. Jesus macht mich fähig, wieder zu gehen, erste Schritte oder vielleicht auch nächste Schritte. Jesus setzt mich frei aus dieser inneren Gefangenschaft, in der ich mich befinde. Und Jesus spricht mein gebrochenes Herz frei. Viele haben das erlebt, dass da ein innerer Zerbruch war, an dem sie ganz stark zu kämpfen haben. Und dieses gebrochene Herz sieht Jesus und er richtet es wieder auf. In Johannes 15, Vers 5 sagt er von sich, ich bin der Weinstock. Ein Bild der damaligen Zeit, was gut bekannt war. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Aber der Umkehrschluss ist, mit mir habt ihr alle Möglichkeiten. Und Paulus bestätigt das in Philipper 4. Er sagt, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Kann ich alles wirklich unter die Füße bekommen? Kann ich gehen? Bin ich der Situation gewachsen? Das ist das, was wir meinen, wenn wir in der Vision der Gemeinde dieses Christus-zentriert, Jesus-zentriert, ganz im Mittelpunkt stehen haben. Bei einer Hochzeit habe ich die Leiter, die ihr hier auf dem Bild seht, aufgebaut. Und das Brautpaar hatte die nette Aufgabe, diese Leiter hochzusteigen. Der Bräutigam auf der einen Seite, die Braut auf der anderen. Und obendran hing ein Schild Jesus. Ich habe das genannt, das Dreieck der Annäherung. Denn in dem Maße, wo die beiden sich Jesus näherten, nämlich dem oberen Teil der Leiter, kamen sie einander näher. Und das ist eine starke Erfahrung, zu merken, dass Jesus verbindet, dass sich Einheit dann auch auf die anderen Bereiche auswirkt. Eine weitere Anschauung ist mir wichtig geworden. Wenn ein kleiner Baum gepflanzt wird, dann braucht er eine Stütze, sonst ist er dem nächsten Sturm ausgeliefert. Und diese Stützen, die ich so schön finde, bestehen aus drei Pfosten und der Baum ist in der Mitte wirklich gut geschützt. Und das ist im übertragenen Sinne, habe ich oft gedacht, wie gut, dass wir geschützt werden von einem Gott, der in Dreieinigkeit wirklich da ist, gestützt durch Vater, Sohn und Geist. Diese Botschaft ist stark, diese Botschaft ist befreiend. Und alle meine Beziehungen, die durch das Gesetz des Bösen wirklich gestört wurden, können wiederhergestellt werden. Die Beziehung zu meinem Gott, die Beziehung zu mir selbst, zu meinem Ehepartner oder zu Freunden und auch zu den Geschwistern in der Gemeinde, vielleicht auch zu den Arbeitskollegen. Ich denke, es gibt eine Befreiung, die alle Ebenen umfasst. Und das Schöne ist, ich bin in der Lage, weiterzublicken. Ich bin frei, den Gegner nicht mehr in dem anderen zu sehen. Ich bin frei, darüber hinauszuschauen und festzustellen, dass ich einen Gegner habe in der unsichtbaren Welt, der Satan heißt. Und dann ist das ein Riesenunterschied, auch wo sich meine Kämpfe gegen richten. Der nächste Punkt ist, wie sieht denn gelebte Einheit innerhalb unserer Gemeinde aus? Wenn der Kampf um Einheit innerhalb meines überschaubaren persönlichen Rahmens schon so herausfordernd ist, wie sieht es dann aus in einer großen Gemeinde? 360 Menschen, viele Freunde, die dazugehören, von 0 bis fast 100 Jahren, von Single bis zur Großfamilie, gesund oder krank oder dazwischen, Introvertierte und Extrovertierte, unterschiedliche Herkunftsfamilien, sehr unterschiedlicher Musikgeschmack, unterschiedliche politische Positionen, unterschiedliche Einschätzung der Corona-Maßnahmen, unterschiedlich lange mit Jesus unterwegs und so weiter und so weiter. Kann da Einheit überhaupt gelingen? In der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte wird deutlich, dass viele neue Gemeinde- und Glaubensrichtungen hauptsächlich aus zwei Gründen entstanden sind. Das eine waren theologische Bedenken oder neue Erkenntnisse. Und das zweite und kein unwesentlicher Grund war einfach die Sturheit und Dickköpfigkeit von Menschen, die nicht in der Lage waren, sich anderen Personen oder Positionen unterzuordnen und anzuerkennen. Dadurch sind viele Gemeinden entstanden. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, Epheser 4, Vers 2, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Da steckt so viel dran, wie Gemeinschaft, wie Einheit gelebt werden kann. Das eine ist mir, die eigene Unvollkommenheit einfach selbst immer wieder bewusst zu machen. Ich habe nicht alle Erkenntnisse, ich habe nicht in allem die richtige Meinung oder die letzte Meinung. Das zweite ist, einander freundlich zu begegnen. Ich merke einfach, wie schwer mir es fällt, wenn der andere eine ganz andere Meinung hat, in dieser Freundlichkeit zu bleiben. Und das dritte, Geduld miteinander zu haben. Ungeduld ist eins meiner großen Probleme. Das ist nicht einfach. Aber es geht. Einander ertragen in Liebe. Ertragen hat was mit Tragen zu tun. Und ich habe gedacht, wenn wir das leben, das ist eine Kultur der Achtung voreinander. Und eine Kultur der Achtung voreinander gibt ein ganz neues Bewusstsein auch innerhalb der Gemeinschaft. Vers 3. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Unsere Einheit ist nicht in erster Linie das Produkt unserer Anstrengung. Unsere Einheit ist vom Heiligen Geist gewirkt. Aber wir haben es in der Hand, sie zu bewahren, sie zu fördern, zu sagen, hier, das wollen wir auf jeden Fall, diese Pflanze wollen wir auf jeden Fall wirklich begießen und pflegen oder auch zu verlieren. In Vers 4 geht es weiter. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ein Leib, das heißt ein Organismus. Und ein Organismus ist ganz schön aufeinander angewiesen. Da spürt man Störungen deutlich. Das gilt für uns als Ortsgemeinde, das gilt aber auch für die weltweite Gemeinde. Mit einem Geist versehen, es ist der Geist Gottes. Und mit einer Hoffnung, die Hoffnung, dass wir gerettet sind, dass wir mit Christus auferstehen werden. Die Hoffnung, dass er uns freisetzt. Dieser gleiche Geist lebt auch in anderen. Mir ist manchmal so unklar gewesen, warum nehmen wir dann Dinge so unterschiedlich wahr? Warum kommen wir zu so unterschiedlichen Erkenntnissen? Weil wir alles durch unsere eigene Brille sehen. Wir haben eine eigene Brille auf und diese Brille ist gefärbt durch die Prägung, die wir mitbekommen haben, durch die Erziehung, die wir bekommen haben, durch die Kultur, die uns prägt, durch die Werte, die uns wichtig sind. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, schaue ich nicht mehr so leicht von oben herab auf andere. Die Erkenntnis, dass meine Erkenntnis subjektiv sein kann, erfüllt mich hoffentlich mit Demut den anderen gegenüber. In Johannes 17 betet Jesus kurz vor seiner Verhaftung: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn unsere Einheit das Zeichen dafür ist, dass Jesus von Gott gesandt wurde, dann bin ich gespannt, wie das Menschen um uns herum beurteilen. Hier taucht allerdings wieder eine Frage auf. Wenn Jesus in Johannes diese Einheit so sehr betont, müssen wir dann nicht diese Einheit leben, egal was sie kostet? Einheit schließlich um jeden Preis? Eine brennende Frage, die wichtig ist. Nein, es gibt Grundlagen für unseren Glauben, die stehen nicht zur Verhandlung. Und da ist uns der nächste Vers eine große Hilfe. Vers 5. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Wir haben einen Herrn, Jesus, als Sohn Gottes. Sein Kommen, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Wiederkunft bilden das Zentrum unseres Glaubens. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Ein Glaube, Glauben hat was mit Vertrauen zu tun. Diesem Herrn zu vertrauen, dass das stimmt, was er uns gesagt hat, dass wir durch Glauben gerettet werden, das ist der Glaube, der uns verbindet. Und eine Taufe, an dieser Stelle wird die Symbolik der Taufe so deutlich, dieses mit Christus meinem alten Leben gestorben sein und mit ihm zu neuem Leben auferstehen. Und all diese Grundlagen sind uns in der Bibel als dem Wort Gottes überliefert. Leider spalten sich hier die Geister am meisten, weil die Frage der Hermeneutik, der Bibelauslegung, sehr unterschiedlich angegangen wird. Aber das ist wiederum ein ganz eigenes Thema nochmal. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diesen Vers 5. ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Die anderen Punkte sind damit nicht unwichtig, aber sie bilden nicht das Zentrum. Und der Zusammenhalt, der uns zusammenhält, ist nochmal deutlich in dem Vers 6 beschrieben. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Das ist im Grunde genommen das Dach über uns, dieser Gott, der uns trägt, der uns erträgt und der diese Gemeinschaft mit uns sucht, diese Einheit. Ich habe weiter oben schon darauf hingewiesen, dass funktionierende Einheit oder Gemeinschaft kraftspendend wirkt. Es ist so etwas wie der Sehnsuchtsort von vielen Menschen. Jesus selbst setzt da sogar noch etwas oben drauf. In Matthäus 18 sagt er, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um was sie bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Viele haben in der Zeit, wo ich zu dieser Gemeinde gehöre, schon hier zeugnishaft berichtet, wie sie die Kraft von Einheit erlebt haben, wie sie die Kraft von einender Gemeinschaft erfahren haben. Besonders in Krisenzeiten wurde und wird das immer wieder deutlich. Sie haben berichtet, wie andere für sie geglaubt haben, da wo ihr Glaube zerbrochen war, da wo ihr Glaube angefochten war. Sie haben berichtet, wie Freunde sie quasi bildlich zu Jesus getragen haben, wie dieses schöne Beispiel in der Bibel, wo der Gelähmte von vier Männern bis vor Jesus transportiert wird und dann Hilfe erfährt. Sie haben berichtet, wie sie wieder Hoffnung geschöpft haben, da wo sie Hoffnung verloren hatten. Sie haben berichtet, wie sie durch das Band der Einheit in der Gemeinschaft gehalten wurden, da wo die Wölfe hinter ihnen her waren und sie in Gefahr waren, wirklich sich zu verlieren, zu separieren und wirklich irgendwann den Anschluss zu verlieren. Gemeinschaft, Einheit ist durch nichts zu ersetzen. Ich schließe das Ganze mit einem Ausblick. In Offenbarung 5 gibt es ein grandioses Bild. Und da steht, und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur, du hast sie freigekauft für unseren Gott. Wir werden im Himmel mit Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus allen Sprachen und Kulturen, aus allen Kirchen und Freikirchen zusammen sein. Und es spielt keine Rolle, ob sie hier auf der Erde jung oder alt gestorben sind, arm oder reich gewesen oder irgendwo dazwischen, im Mittelpunkt gestanden haben oder am Rand gewesen sind. Entscheidend ist, sie haben an den gleichen Herrn geglaubt. In ihnen wohnte der gleiche Heilige Geist. Sie haben mit uns an der Hoffnung auf das ewige Leben festgehalten und sie wurden wie wir Kinder unseres Vaters im Himmel. Einheit wird von Satan, dem Gegenspieler Gottes, massiv bekämpft. Warum? Mit Sicherheit deshalb, weil Einheit die Beteiligten so stark und glücklich macht. Aber wir haben diese Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Unterstützung unseres Herrn, diese Einheit zu leben, auszubauen und wirklich daraus Kraft zu schöpfen. Und als besondere Herausforderung denke ich, dass wir auch in diesen Corona-Zeiten Kreativität von ihm bekommen, Wege zu gelebter Einheit zu finden, wie immer das aussehen mag. Einheit ist möglich, Einheit ist von Gott gewollt und Einheit dürfen wir leben. Ich möchte noch mit diesem Gott reden und beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Geschenk von Einheit. Ich danke dir für die Wiederherstellung der Beziehung zu dir, dem lebendigen Gott. Und Vater, ich bete, dass wir das erleben, wie du uns befähigst, durch diese Wiederherstellung auch alle anderen Beziehungen wieder zu beleben, wiederherzustellen, vielleicht ganz neu herzustellen. Lass uns erfahren, dass Einheit möglich ist, dass du ein Gott bist, der das mit deiner ganzen Kraft fördert, mit deinem Geist dabei ist und das, was für uns manchmal unmöglich erscheint, möglich macht. Wir setzen auf dich, wir vertrauen auf dich und wir sind gespannt, wie wir Einheit gemeinsam auch in der Zukunft erleben werden. Amen. Gott segne euch.